Für mich ist sehr viel in diesem Thema Hoffnung enthalten. Ich muss aufpassen, dass ich euch jetzt keine Predigt über Hoffnung halte. Doch vor vielen Jahren hatte ich mit einem Problem zu kämpfen, von dem ich weiß, dass es niemanden von euch betrifft. Seid dafür umso geduldiger mit mir. Es war Depression. Ich hatte Depressionen in einem recht fortgeschrittenen Stadium. Ich war Prediger, ich war Pastor, ich dachte, ich sollte Antworten auf alle Fragen aller Menschen haben. Aber ich hatte dieses Problem der Depression, das über mich kam, mich niederdrückte, mich von anderen Menschen abschottete und mir ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit vermittelte. Ich tat dagegen, was mir zur damaligen Zeit geläufig war, aber es wurde nur noch schlimmer. Eines Tages las ich in Jesaja 61,3 den Satz: Das Lobpreisgewand für den Geist der Schwere. Und als ich diese Worte Geist der Schwere las, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte: Das ist dein Problem. Das bist nicht du selbst, das ist kein Seelenzustand, das ist keine Fixierung, das ist ein Geist. Ich bekam eine Offenbarung über meine Vergangenheit. Ich bekam eine Offenbarung über mein Elternhaus, meine Familie und vor allem über meinen Vater. Ich würde sagen, dass dies gewissermaßen der Familiengeist war. Es war etwas, das die ganze Familie knechtete. Ich war sehr erleichtert, als ich erkannte, dass das nicht ich war, sondern eine andere Person. Dann erkannte ich, dass ich Befreiung brauchte. Ich las eine Bibelstelle in Joel 3,5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird befreit werden. Ich fügte diese beiden Bibelstellen, Jesaja 61,3 und Joel 3,5, zusammen, rief den Namen des Herrn an und wurde befreit. Ich hatte noch keine Ahnung vom Befreiungsdienst. Es dauerte noch weitere 10 Jahre, bis ich in den Befreiungsdienst hineinkam. Aber ich wurde befreit. Ich erzählte niemand anderem als meiner Frau davon, weil ich dachte, es sei eine Schande für einen Pfingstpastor, von einem bösen Geist befreit worden zu sein. Deshalb schwieg ich darüber und erzählte niemandem davon. Doch sobald ich davon befreit worden war, erkannte ich, dass meine Schwäche im Bereich meines Sinnes, also meiner Gedanken, lag. Weil ich ja von meinem früheren Beruf her aus der Philosophie kam, war mein Denken sehr geschult und kultiviert. Je mehr dein Denken geschult ist, desto mehr ist es in gewisser Weise verletzbar. Je mehr du dich auf dein Denken verlässt, desto mehr wird es zu deinem Schwachpunkt. Und Gott zeigte mir, dass er für mich getan hatte, was ich nicht für mich selbst tun konnte. Er hatte mich von diesem Geist der Depression befreit, doch danach war es meine Aufgabe, mein Denken zu schützen. Ich dachte, wie schütze ich mein Denken? Ich las in Epheser 6 vom Helm des Heils. Ich dachte, der Helm schützt den Kopf. Ich dachte über diese Formulierung Helm des Heils nach und fragte mich, was dieser Helm des Heils wohl sei. Ich bin gerettet, ich habe das Heil, bedeutet das, dass ich auch den Helm des Heils habe? Wenn ich ihn nicht habe, was ist der Helm des Heils? Ich wurde an dieser Stelle in meiner Bibel auf 1. Thessalonicher 5,8 verwiesen, wo es heißt, als Helm mit der Hoffnung des Heils. Da ging mir wieder ein Licht auf. Ich erkannte, dass der Helm, der mein Denken schützt, die Hoffnung ist. Glaube, biblischer Glaube, ist im Bereich des Herzens angesiedelt. Doch der Schutz für das Denken ist die Hoffnung. Dann bekam ich vom Heiligen Geist eine Predigt über Hoffnung. Ich hatte viele Predigten über Glauben gehört, einige über Liebe, aber bis dato nie eine einzige Predigt über Hoffnung. Paulus sagt jedoch: Nun bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich muss sagen, es hat funktioniert. Heute ist mein Denken geschützt. Das heißt nicht, dass es nie wieder angegriffen wird, aber im Grunde ist es nicht mehr verletzbar. Gott hat mir gezeigt, dass ich meine ganze Art zu denken verändern musste. Ich erkannte, dass so wie in den USA jeder, entweder als Republikaner oder als Demokrat geboren wird, jeder Mensch entweder als Pessimist oder als Optimist geboren wird. Und es bestand kein Zweifel daran, als was ich geboren wurde. Ich wurde als Pessimist geboren und zum Pessimisten ausgebildet. Das war die Art von Ausbildung, die man in meiner Familie bekam. Wenn man sich keine Sorgen machte, musste man sich darüber Sorgen machen, dass man sich keine Sorgen machte. Gott zeigte mir, dass ich mich ändern musste und dass nicht er das tun würde. Ich musste das Negative durch das Positive ersetzen. Das war eine Frage der Disziplin und es dauerte etliche Jahre, bis ich soweit war. Es gibt viele Bilder für Hoffnung in der Bibel und viele Aussagen darüber, aber es gibt kein schöneres Bild für Hoffnung als diese Passage hier am Ende des 6. Kapitels des Hebräerbriefs. Die Hoffnung ist ein Anker für die Seele. Die Seele ist unter anderem der emotionelle Teil von dir, obgleich das nicht alles ist, woraus die Seele besteht. Aber die Seele ist der Teil, wo deine Stürme toben. Sie ist der Teil, in dem du heute himmelhoch jauchzend und morgen zu Tode betrübt bist. Sie ist der Teil, der die Theologie hat, aber auch den Zweifel. Und Gott hat einen Anker bereitgestellt, nämlich die Hoffnung. Dieser Anker reicht von der Zeit in die Ewigkeit hinein. Er reicht hinein bis hinter den zweiten Vorhang, hinein in das Allerheiligste, in die unmittelbare Gegenwart Gottes, wo Jesus selbst für uns bereits hingegangen ist. Er ist sicher und fest. Als Logiker und Philosoph denke ich recht kompliziert und fragte mich, was braucht einen Anker? Ein Boot oder ein Schiff. Warum braucht ein Boot einen Anker? Weil ein Boot in einem komplett instabilen Element schwimmt. Dieses Element hat nichts an sich, was dem Boot Sicherheit geben könnte. Infolgedessen braucht es einen Anker, der durch dieses instabile Element hindurchreicht und sich an etwas Solidem festmacht. Und dann erkannte ich, dass das genau die Hoffnung ist. In dieser Welt, in diesem Leben, das zeitlich ist, gibt es keine Stabilität. Und du wirst in dieser Welt vergeblich nach etwas suchen, das dir Stabilität geben könnte. Es gibt nichts. Du kannst die beste Lebensversicherung haben, aber sie gibt dir keine Stabilität. Du kannst einen Beruf haben und ein Heim und ein Auto und ein festes Gehalt, aber all das gibt dir keine Stabilität. In diesem Element, in dem wir leben, gibt es keine Stabilität. Wenn du Stabilität möchtest, brauchst du unbedingt einen Anker. Der Anker muss durch das Zeitliche hindurch ins Ewige hineinreichen und sich dort festmachen. Und dieser Anker ist die Hoffnung. Ich erkannte noch etwas anderes. Der Glaube liegt im Jetzt. Die Hoffnung liegt in der Zukunft. Manchmal verwechseln wir die beiden. Glaube, der in der Zukunft liegt, funktioniert nicht. Vor kurzem betete ich für eine Frau und ich weiß gar nicht, ob ich diese Geschichte erzählen sollte. Gott segne sie. Ich war in einer Pfingstgemeinde. Ich hatte an einem Sonntagmorgen in einer anglikanischen Gemeinde gepredigt und am Abend dann in einer Pfingstgemeinde. Und wenn es zwei Gruppen von Menschen gibt, die ich in- und auswendig kenne, dann sind es diese beiden. In dieser Pfingstgemeinde betete ich für Menschen. Diese Frau, die zu mir gekommen war, hatte Arthritis. Ich sagte zu ihr, hören Sie zu. Ich glaube, dass das ein böser Geist ist. Wenn ich ihn austreibe, werden Sie ihn dann gehen lassen? Das sage ich in solchen Fällen immer. Und sie sagte, ja, ich stehe schon seit so und so vielen Jahren im geistlichen Dienst. Ich betete für sie und konnte spüren, wie Gottes Kraft sie berührte. Ich sagte, jetzt werde ich diesen Geist hinauswerfen. Dann fragte ich sie, wie geht es Ihnen? Sie erwiderte, durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich sagte, darum geht es jetzt nicht. Ich wusste, dass sie das so sehen würde. Ich sagte, sie werden immer ein Morgen haben, aber Glaube ist für hier und für jetzt. Und sie hätte die ganze Zeit bis ins Grab hinein immer wieder gesagt, durch seine Wunden bin ich geheilt. Versteht ihr? Sie hatte Glauben für die Zukunft, aber das ist kein Glaube. Glaube ist jetzt. Hoffnung ist für die Zukunft. Und Hoffnung wird für dich nicht vollbringen, was dem Glauben verheißen ist. Versteht ihr? Aber die Hoffnung hat ihren Platz. Jetzt habe ich Hoffnung. Ich glaube, dass ich, wenn ich sterbe und durch die Gnade Gottes durchhalten werde, diese Welt verlassen werde und an einen wunderbaren Ort gehen werde, an einen herrlichen Ort, an einen ewigen Ort, wo es keine Sünde, keine Krankheit, keine Sorgen, keinen Tod und kein Verbrechen gibt. Vielleicht haltet ihr mich für naiv, aber ich glaube das. Ich habe eine Hoffnung. Ich freue mich auf etwas, was nach dem leiblichen Tod kommt, und das ist mein Anker. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, Aber vielleicht hattet ihr noch nicht Gelegenheit dazu gehabt. Gottes Volk ist oft am fröhlichsten, wenn es hier auf Erden am wenigsten hat. Wenn man Menschen sucht, die fröhlich sind, geht man nicht notwendigerweise zu denen, die zwei Mercedes haben. Aber die Menschen, die nicht wissen, wo ihre nächste Mahlzeit herkommen soll und die keine Schuhe haben, die sind oft voll der Freude des Herrn. Wisst ihr warum? Weil sie nichts anderes haben als diesen Anker. Andere Menschen haben so viel, dass sie diesen Anker schon losgelassen haben. Sie erkennen nicht, dass es in diesem Leben keine Stabilität gibt. Das ist also dein Anker. Es ist die Hoffnung. Ohne Christus sind wir ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist der elendste Zustand überhaupt. Das ist Tod, obwohl wir noch leben. Gehen wir nun zurück zu Hebräer 6 und sehen wir uns den letzten Vers gleichsam als Sprungbrett zum nächsten Kapitel an. Wohin? Also hinter den Vorhang, Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Mir gefällt diese Formulierung für uns. Jesus hat das alles nicht für sich selbst getan. Er war am richtigen Ort, er gehörte dorthin, aber er verließ ihn, kam zu uns herab, auf die Erde und ging wieder dorthin zurück, aber nicht für sich selbst, sondern für uns. Er ist unser Repräsentant. Er ist vor uns dort angekommen, um sicherzugehen, dass wir den Weg finden. Wohin? Hinter den Vorhang? Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Und nun sind wir also wieder beim Thema des Hohepriesters angelangt. Dieser Block zum Thema Hohepriester beginnt in Kapitel 6,20 und zieht sich bis Kapitel 10,25. Wenn wir jetzt in dieses Thema Hohepriester einsteigen, werden wir uns also etwa 4 Kapitel lang damit befassen. Wir beginnen nun also mit Hebräer 7, mit der dritten Bibelstelle, die vergleicht und gegenüberstellt. Hier wird der Vergleich zwischen dem levitischen Priestertum und dem Priestertum des Melchisedek angestellt. Für mich ist Melchisedek eine der faszinierendsten Personen der Bibel. Ich bin immer begeistert, wenn ich an Melchisedek denke. Lesen wir ein wenig und ziehen wir dann die Studienhilfe zu Rate. Hebräer 7,1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham begegnete, als dieser vom Gemetzel an den Königen zurückkehrte und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, da er, der Übersetzung seines Namens zufolge, König der Gerechtigkeit ist und dann auch König von Salem, das ist König des Friedens. Bis hierher. Das ist zwar noch nicht das Ende des Satzes, aber das müssen wir erstmal verdauen. Wir müssen uns zunächst den historischen Bericht ansehen, auf dem diese Stelle beruht. 1. Mose 14, 18 bis 20. Wer 1. Mose 14 oberflächlich liest, dem würde Melchisedek womöglich gar nicht auffallen. Er wird dort nur in 3 Versen erwähnt. Und es gibt im ganzen restlichen Alten Testament nur mehr einen einzigen Vers, in dem er noch erwähnt wird, Psalm 110, 4. Dennoch ist Melchisedek in gewisser Hinsicht eines der Leitthemen des Hebräerbriefs. Nun 1. Mose 14, 18 bis 20. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Das ist einer der Titel Gottes, Gott der Höchste, auf Hebräisch El Elyon. Und er, Melchisedek, segnete ihn, Abraham, und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Ende des Segens. Und Abraham gab ihm, Melchisedek, den Zehnten von allem. Das ist die ganze Passage. Nun gehen wir zurück zu Hebräer 7. Ich möchte einige Aussagen der Studienhilfe, Seite 11, aufgreifen. Zunächst der Name Melchisedek, auf Hebräisch Melchi Zedek, Melchi König und Zedek Gerechtigkeit. Sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Merkt euch mal Hebräer 7 ein und schlagt Jeremia 23,6 auf. In seinen Tagen, in den Tagen des gerechten Sprosses Davids, also des Messias, wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Das ist etwas, was sie heute ganz dringend brauchen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Auf Hebräisch Adonai Tzidkenu. Dann Jeremia 33,16. In jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und das wird sein Name, also der Name Jerusalems sein, mit dem man es benennt, der Herr unsere Gerechtigkeit. Adonai Tzidkenu. Euch fällt auf, dass die Braut den Namen des Bräutigams annimmt. Ein wunderschönes Bild. Adonai heißt Herr und Tzidkenu heißt unsere Gerechtigkeit. Ich war mit einer Gruppe von Touristen mal in Israel und wir hatten eine jüdische Reiseführerin. Unsere Gruppe sang den Chorus, den englischen Chorus Jehova Jireh. Das stammt aus 1. Mose 22 und heißt so viel wie der Herr mein Versorger. Unsere Führerin, die gut Englisch sprach, schaute mich an und sagte, wovon reden denn diese Leute? Ich sagte, sie meinen Adonai Jireh. Sie sagte nur, mit diesen Leuten kann man nichts anfangen. Versteht ihr? Wenn die englischsprachigen Christen Jehova sagen, dann ist das eigentlich gar kein Name an sich. Das sind nur die Selbstlaute eines Namens, vermischt mit den Mitlauten eines anderen Namens. Die Juden sagen Adonai. Der Herr unserer Gerechtigkeit heißt also Adonai Tzidkenu. Tzidkenu bedeutet also dasselbe wie Zedek und dafür davor noch das Fürwort unsere Gerechtigkeit. Zurück zur Studienhilfe, das war nur ein kleiner Exkurs. Melchisedek bedeutet also König der Gerechtigkeit. Dann ist er auch König von Salem, was dasselbe ist wie Shalom. Wie viele von euch wissen, was Shalom bedeutet? Frieden. Dieses Wort taucht vermutlich auch in Jerusalem wieder auf. Jerusalem heißt vermutlich Yar Shalom, die Stadt der Gerechtigkeit. Die Araber nennen sie Urushalim und das ist etwas näher an dem, was wir hier haben. Bitte beachtet auch die zweifache Beziehung zwischen Melchisedek und Abraham. Als erstes stellte Melchisedek Brot und Wein zur Verfügung. Das war außerordentlich bedeutsam. Sehen wir uns kurz Matthäus 26,26 an, das letzte Abendmahl. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Brot und der Wein sind die äußerlichen Symbole oder Belege des neuen Bundes. Sie waren vom levitischen Priestertum niemals dargebracht worden. Doch schon lange vor dem levitischen Priestertum, 400 Jahre vor dem levitischen Priestertum, gab Melchisedek, als er Abraham begegnete, diesem Brot und Wein. Als Jesus beim letzten Abendmahl seinen Jüngern Brot und Wein gab, weiß ich nicht, ob ihnen in diesem Augenblick bewusst war, dass er damit eigentlich sagte, hier bin ich in der Ordnung Melchisedeks. Das ist der neue Bund. Das Priestertum Melchisedeks wird wiederhergestellt, beziehungsweise es erscheint wieder neu. Abraham seinerseits bot Melchisedek von allem den Zehnten an. Und hier haben wir also zwei Gepflogenheiten des Leibes Christi, die schon sehr, sehr alt sind. Brot und Wein nehmen und den Zehnten geben. In manchen Gemeinden wird beides gleichzeitig praktiziert, und ich denke, dass wir dafür in der eben gelesenen Stelle einen wunderschönen Präzedenzfall haben. Man hält sich damit an eine Tradition, die vielleicht älter ist als irgendeine andere Tradition in der Geschichte des Volkes Gottes. Man nimmt Brot und Wein und man bringt seinen Zehnten. Damit erkennen wir Jesus als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks an. Das ist von immenser Bedeutung. Ich möchte, was den Zehnten betrifft, nicht gesetzlich sein. Ich glaube nicht, dass das Neue Testament aus dem Zehnten ein Gebot macht. Aber ich halte ihn für ein sehr heiliges Privileg. Ich denke, was wir mit unserem Zehnten tun, sollten wir nicht gedankenlos oder beiläufig tun, sondern mit Ehrfurcht. Es sollte Teil unserer Anbetung sein, und wir sollten nicht vergessen, dass wir auf diese Art und Weise unseren Hohepriester anerkennen. Das ist also eine sehr einfache Grundlage: Brot und Wein nehmen und von allem den Zehnten geben. Wie ich den Zehnten verstehe, ist er etwas sehr Heiliges. Jeder, der mit dem Zehnten Missbrauch treibt, begibt sich Gott gegenüber in Gefahr. Hier gehen wir also auf etwas zurück, das sehr, sehr alt ist. Viele liturgische Kirchen sind stolz auf ihre Traditionen, die 15 oder 18 oder 19 Jahrhunderte zurückreichen. Aber hier haben wir eine Tradition, die 4000 Jahre zurückreicht. Ich denke, wenn wir uns an das erinnern, wenn wir an den Tisch des Herrn gehen, würden wir eine Art von heiliger Ehrfurcht und Ehrerbietung verspüren, die für uns ein Segen wäre. Ich sage nicht, dass dies die einzige Art und Weise ist, wie man das machen kann, aber ich sage, ich freue mich, wenn es so gemacht wird. In Kapitel 7, Vers 7 heißt es über Melchisedek: ohne Vater, ohne Mutter. Das heißt nun nicht notwendigerweise, er hätte keine Eltern gehabt. Es heißt vielmehr, dass sie nicht erwähnt werden. Es könnte aber auch bedeuten, dass er tatsächlich keine Eltern hatte. Wie viele von euch können glauben, dass Gott wie auch immer gewissermaßen aus dem Nichts einen Priester wie Melchisedek auf die Welt bringen könnte? Ich schon. Ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, aber er wurde dem Sohn Gottes gleichgemacht und bleibt Priester auf immer dar, für immer oder in Ewigkeit. So wird Melchisedek dargestellt. Das widerspricht komplett den normalen Gepflogenheiten der Bibel. Denn in der Bibel wird fast immer erwähnt, wer wessen Vater und wer wessen Sohn ist. Bruder Lauren Cunningham ist ein Freund von mir. Er ist der Gründer von Jugend mit einer Mission. Er hat eine Predigt darüber, dass man seine Wurzeln kennen soll. Er beginnt diese Predigt, indem er den Stammbaum Jesu in Matthäus 1 vorliest. Das ist sein Predigttext. Er bringt dabei das Zeugnis eines Hindu, der durch den Stammbaum Jesu zum Glauben an Jesus Christus fand, weil er sich sagte: bei uns Hindus ist es so, dass unsere Götter einfach verschwanden. Wir wussten nie, wo sie herkamen und welchen Hintergrund sie hatten. Als ich herausfand, dass Jesus einen Hintergrund und einen Stammbaum hat, fühlte ich mich zu ihm hingezogen. In gewissem Sinne ist Melchisedek da eine ganz bewusste Ausnahme. Wir werden auf die Tatsache verwiesen, dass sein Stammbaum nicht genannt wird, weil er nicht das Bild des irdischen Jesus sein soll, sondern das Bild des ewigen Hohepriesters. Machen wir weiter. In Vers 4 bis 10 finden wir vier Merkmale, die Melchisedeks Vorrangstellung zum Ausdruck bringen. Wir lesen diese Passage und kommen dann wieder darauf zurück. Hebräer 7 ab Vers 4. Schaut aber, wie groß dieser Mann war, dem Abraham der Patriarch den Zehnten vom Besten seiner Beute gab. Und jene von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen haben, ein Gebot, einen Zehnten vom Volk zu nehmen nach dem Gesetz, das ist, von ihren Brüdern, obwohl auch die aus den Lenden Abrahams hervorgegangen sind. Doch hier empfing derjenige, der seinen Stammbaum nicht von ihnen ableitete, den Zehnten von Abraham und segnete ihn, das ist Abraham, der die Verheißungen hatte, und ohne jeden Widerspruch wird der Geringere vom Besseren gesegnet. Der Gedankengang ist so: wenn Melchisedek Abraham segnete, war Melchisedek höher als Abraham. Und hier, das heißt im Gesetz, empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber er von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen zahlte durch Abraham sogar Levi, der die Zehnten empfängt, den Zehnten, denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Sehen wir in die Studienhilfe Seite 12. Vier Merkmale, die Melchisedeks Vorrangstellung zum Ausdruck bringen. Erstens: Abraham zahlte ihm den Zehnten. Zweitens: er segnete Abraham, den großen Vater des Volkes Gottes. Drittens: Er bleibt Priester in Ewigkeit. Er lebt. Er stirbt nicht. Hier wird auf Psalm 110,4 verwiesen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Viertens. Durch Abraham zahlte sogar Levi den Zehnten an ihn, denn Levi war zu jener Zeit immer noch in den Lenden seines Vaters Abraham. Er war noch nicht geboren worden. Das sind also die vier Merkmale, die die Vorrangstellung Melchisedeks und seines Priestertums gegenüber dem levitischen Priestertum unterstreichen. Nun Vers 11. Wenn nun Vollkommenheit durch das levitische Priestertum verfügbar wäre, denn unter ihm empfingen die Menschen das Gesetz. Welche Notwendigkeit besteht dann noch, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufsteht und nicht nach der Ordnung Aarons genannt wird? Hier geht es um Folgendes. Die Notwendigkeit eines weiteren Priesters, der auf das levitische Priestertum folgte, weist darauf hin, dass das levitische Priestertum nicht das endgültige, nicht das letzte Priestertum war. Wir müssen uns dabei vergegenwärtigen, dass dieser Brief, wie wir schon sagten, an Menschen adressiert ist, die Gefahr liefen, zur alten Ordnung zurückzukehren und sich damit zufrieden zu geben. Doch der Brief weist immer wieder darauf hin, dass das nicht das Endgültige war. Ihr könnt euch nicht damit begnügen und Vollkommenheit oder Vollendung haben. Vollendung, Vollkommenheit, Reife werden uns nicht durch das levitische Priestertum zuteil. Es muss ein anderes Priestertum geben, um uns dies zuteil werden zu lassen. Weiter in Vers 12. Denn wenn das Priestertum geändert wird, so gibt es notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes. Versteht ihr den Gedankengang dahinter? Das Gesetz war untrennbar mit dem levitischen Priestertum verbunden. Es setzte die Existenz und Funktion des levitischen Priestertums voraus. Wenn das Priestertum verändert werden soll, muss auch das Gesetz verändert werden, denn die beiden hängen ja zusammen. Das ist ein sehr tiefschürfendes Argument und spricht in sehr geschickter Art und Weise das jüdische Denken an. Wenn du nicht denkst wie ein Jude, erkennst du vielleicht gar nicht, dass das notwendig ist. Aber glaubt mir, wenn ihr mit Menschen zu tun hattet, die jüdisch denken, dann könnt ihr sehen, dass das sehr relevant ist. Vers 13. Denn der, von dem dies gesagt wird, kam von einem anderen Stamm, von dem niemand am Altar diente. Mit anderen Worten, es gibt nicht nur eine Änderung des Priestertums und eine Änderung des Gesetzes, sondern auch eine Änderung des Stammes. Wir sprechen nicht länger vom Stamm Levi. Vers 14. Denn es ist schon klar, oder im Voraus klar, dass unser Herr dem Stamm Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester gesagt hatte. Unter dem Gesetz des Mose kamen keine Priester aus dem Stamm Juda. Außerdem kamen keine Könige aus dem Stamm Levi. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt des alten Bundes. Königtum und Priestertum waren getrennt. Sie konnten nicht aus ein und demselben Stamm kommen. Das Königtum kam aus dem Stamm Juda, das Priestertum kam aus dem Stamm Levi, und jeder Versuch, das zu ändern, wurde von Gott bestraft. Als beispielsweise König Saul Opfer darbrachte, was ja die Tätigkeit eines Priesters ist, verwirkte er damit seine Position als König. Da wir gerade an diesem Punkt sind, ich wollte eigentlich gar nicht darauf zu sprechen kommen. Wenn ihr logisch denkt, dann fragt ihr euch sicher, warum Saul König war, obwohl er aus dem Stamm Benjamin kam. Vielleicht ist auch noch nie jemand von euch über dieses Problem gestolpert. Die Antwort ist sehr interessant und ich könnte euch hierzu Bibelstellen nennen, aber ich habe dieses Thema nun nicht eigens vorbereitet. Es heißt jedenfalls im Gesetz, dass ein uneheliches Kind oder jemand, der außerehelich geboren wird, erst nach der 10. Generation wieder Teil der Gemeinde des Herrn werden kann. Das kann man in 5. Mose nachlesen. Juda hatte einen unehelichen Sohn namens Peres. Deshalb kam für die darauffolgenden 9 Generationen nicht in Frage, dass Juda einen König stellen würde. David war die 10. Generation. Seht ihr, wie absolut exakt das Wort Gottes ist, auch wenn kein offensichtlicher Zusammenhang besteht? Aus diesem Grund musste man einen König aus dem Stamm Benjamin finden, der neben Juda war, bis dieses Gericht Gottes gewissermaßen gesühnt war. Aber es war ursprünglich immer die Verfügung Gottes gewesen, dass der König aus dem Stamm Juda kommen soll. Betrachten wir uns zwei Bibelstellen, die darüber Aufschluss geben. 1. Mose 49,10. Das sind die Segnungen und Prophetien Jakobs über seine Söhne kurz bevor er starb. Habt ihr schon mal den Spruch gehört, ich denke, er stammt von Shakespeare, die Wahrheit sitzt auf den Lippen sterbender Menschen. Das hier ist wirklich ein Beispiel dafür. Jakob verkündet am Ende seines Lebens seinen Söhnen deren Schicksal. Und er sagt zu Juda in Vers 10, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Shiloh kommt. Shiloh ist normalerweise ein Titel des Messias. Die wahrscheinlichste Deutung dieses Namens ist der, dem es gehört. Also, bis das der kommt, dem es gehört. Dann haben wir eine klare und deutliche Prophetie des Messias in Jesaja 11. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das ist der Messias, der König. Er sollte aus dem Stamme Juda kommen. Es wurde in Psalm 110 schon vorausgesagt, dass der Messias Priester nach der Ordnung Melchisedeks sein würde. Sehen wir uns noch einmal an, was es hier heißt. Psalm 110,1 Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das wurde auf Jesus selbst angewandt. Hier haben wir also den Messias als König, der zur Rechten Gottes erhöht ist. Doch in Vers 4 heißt es von derselben Person, geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Es wurde im Alten Testament bereits prophetisch im Voraus arrangiert, dass der Messias, der König, aus dem Stamm Juda kommen sollte und gleichzeitig ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks sein würde. Damit wird, wie der Autor des Hebräerbriefs sagt, die alte Ordnung nach dem Gesetz des Mose abgeschafft und durch eine neue Ordnung mit einer neuen Rollenverteilung ersetzt. Nun wieder zurück zu Hebräer 7, 15 bis 17. Und es ist noch weit augenscheinlicher, dass unser Herr aus dem Stamm Juda kam, wenn ein anderer Priester gleich dem Melchisedek aufstehen soll, der nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots eingesetzt worden ist, sondern nach der Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Denn von ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Sehen wir uns die Voraussetzungen für das levitische Priestertum an. Es waren zwei Voraussetzungen, die beide fleischlich waren und sich auf den physischen Körper bezogen. Erstens, ein Priester musste ein Nachkomme Levis sein. Das war eine physische Angelegenheit. Zweitens, ein levitischer Priester durfte keine körperlichen Mängel haben. Sehen wir uns hierzu 3. Mose 21,17 an. Rede zu Aaron. Jemand von deinen Nachkommen bei ihren Generationen, an dem ein Makel ist, darf nicht herannahen, um das Brot seines Gottes darzubringen. Denn jedermann, an dem ein Makel ist, darf nicht herannahen, sei es ein blinder Mann oder ein Lahmer, oder einer mit gespaltener Nase oder der ein Glied zu lang hat, oder ein Mann, der einen Bruch am Fuß oder einen Bruch an der Hand hat, oder ein Buckliger oder ein Zwerg, oder der einen weißen Flecken in seinem Auge hat, oder der die Krätze oder Flechte oder der zerdrückte Hoden hat. Jedermann von den Nachkommen des Priesters Aaron, der einen Makel hat, soll nicht herantreten, die Feueropfer des Herrn darzubringen. Hier ging es also um die körperliche Verfassung der Person. Das waren die Voraussetzungen für das levitische Priestertum, Abstammung von Levi und ein physisch intakter Körper. Doch die Voraussetzung für das Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks war ein, Zitat, unzerstörbares Leben. Lesen wir hierzu Offenbarung 1,17. Hier sehen wir, wie der auferstandene Christus dem Johannes auf der Insel Patmos erschien. Charles Simpson sagte etwas sehr Bemerkenswertes darüber. Als Johannes Jesus im Fleisch kannte, konnte er mit seinem Kopf an dessen Brust ruhen. Doch als er dem auferstandenen Christus in dessen Herrlichkeit begegnete, fiel er wie tot zu dessen Füßen nieder. Offenbarung 1,17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das ist die Macht eines unzerstörbaren Lebens. Er konnte ins Grab hinabsteigen, sein ganzer Körper konnte entstellt werden, bis man ihn nicht wiedererkannte, doch dann kam er wieder herauf und stand in Herrlichkeit und Macht auf. Das ist seine Qualifikation, um Priester nach der Ordnung Melchisedeks zu sein. Ich denke, wir sehen uns noch Vers 18 und 19 an und schließen diese Lehreinheit dann ab. Ihr müsst diese Passage wirklich einmal für euch selbst ganz durchlesen. Die Argumentation ist nämlich sehr komprimiert, und indem man sie, wie wir es jetzt machen, in einzelne Abschnitte aufbricht und kommentiert, geht in gewisser Weise die Kontinuität verloren. Aber wenn ich das jetzt für euch tue, könnt ihr die Passage für euch selbst mit größerer Kontinuität durchlesen. Vers 18. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot wegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit, denn das Gesetz hat nichts vollkommen gemacht. Aber dann wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir Gott nahe kommen. Versteht ihr? Der Autor sagt Folgendes: Die Tatsache, dass das levitische Priestertum durch das Priestertum Melchisedeks ersetzt wurde, hat zahlreiche Auswirkungen. Ein neues Priestertum bedeutet ein neues Gesetz. Ein neues Gesetz erfordert einen neuen Bund. Ein neuer Bund beruht auf besseren Verheißungen. Er sagt, dieses ganze System sei aufgehoben bzw. beseitigt worden. Warum? Weil es nicht vollbringen konnte, was notwendig war. Es ist jetzt durch eine bessere Hoffnung ersetzt worden, durch die wir Gott nahe kommen. Dann heißt es noch, das Gesetz habe nichts vollkommen gemacht. Ihr erinnert euch, vollkommen, Vollkommenheit, Vollendung, vollendet, reif, Reife, das sind die Schlüsselworte dieses Briefs. Wir müssen etwas haben, das diese Aufgabe zur Gänze erledigen kann, das uns vollkommen machen kann, das uns zur Vollkommenheit führen kann und das uns nahe zu Gott bringen kann. Das Gesetz hat die Menschen nicht nahe zu Gott gebracht. In gewisser Hinsicht hat es die Menschen sogar von Gott ferngehalten. Es war unzulänglich, um den umfassenden Nöten der Menschheit Abhilfe zu leisten. Wir sind jetzt mit unserer Zeit am Ende. Wenn wir das nächste Mal weitergehen, müssen wir zunächst einmal tief Luft holen und dann diese Punkte noch einmal rekapitulieren.